Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt nicht nur eine Philosophie vom Willen zur Macht. Der Wille zur Macht, der steckt in jedem von uns irgendwie drin. Bewusst und unbewusst möchten wir etwas sein. Wir möchten etwas darstellen. Wir möchten das Sagen haben, befehlen können und andere beherrschen. Mancher, der daheim ein liebevoller Vater sein kann und ein guter Ehemann, wird ein ganz anderer, wenn er auf irgendeinem Amt hinter seinem Schreibtisch sitzt und seine Mitmenschen seine Macht fühlen lassen kann. Andere, die draußen am Arbeitsplatz nur ein kleines Rädchen im Getriebe sind, eine nichtssagende Nummer, die können sich daheim als eine Art Haustyrann gebärden und Frau und Kinder tyrannisieren. Doch nicht nur Männer wollen herrschen und dominieren. Auch Frauen sind von der gleichen Versuchung bedroht. Wir kennen ja die sprichwörtliche Redensart, dass diese oder jene Frau die Hosen anhabe. Immer, liebe Gemeinde, ist es dasselbe, nämlich der Wille zur Macht. Und das ist auch der Titel meiner Predigt, der Wille zur Macht. Das ist irgendwie ein Urtrieb in uns drinnen. Dahinter aber steht immer der Versucher, der uns zuflüstert, ihr werdet sein wie Gott. Wille zur Macht, zur Herrschaft, zur Selbstbestimmung. Wir brauchen uns also über die beiden Jünger, von denen wir vorhin gehört haben, über die beiden Jünger Jakobus und Johannes moralisch nicht zu entrüsten. Auch bei ihnen ist es zunächst einmal der Wille zur Macht, der sie zu Jesus hintreibt. Wenn er der verheißene Messias ist, der König in Israel, dann ist es das Klügste, sich mit diesem künftigen König zu arrangieren. Und so sagen sie, Meister, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Als treue Gefolgsleute und Parteigänger hat man gerade auch heutzutage ja irgendwie ein Anrecht auf einen hohen Posten, einen Ministerposten. Nach Matthäus, der diese Begebenheit noch etwas ausführlicher beschreibt, war auch die Mutter der beiden Jünger vor Jesus erschienen und fiel vor ihm auf die Knie und bat um diese Machtstellung ihrer Söhne. Welche Mutter ist nicht stolz auf den Sohn, wenn er es zu etwas gebracht hat? So natürlich, so menschlich, ja, so geht's eben auch in Kirche und Gemeinde zu. Und doch ist das Natürliche zugleich das Versucherische. Und das Menschliche schlägt leicht um ins Dämonische, dem Willen zur Macht, dem unbedingten Willen zur Macht, koste es, was es wolle. Wir sehen ja jetzt auch ganz aktuell überall, der Wille zur Macht allein bewirkt nicht, dass ein Land gut regiert wird und Macht nicht missbraucht wird. Macht macht auch nicht unbedingt Frieden, leider oft das Gegenteil. Die Mutter, kommen wir zurück zum Predigttext, die Mutter, die da vor Jesus kniet und ihn anfleht, und die beiden Brüder, die da um ein Amt im Weltreich von Christus bitten, sie wissen noch nicht, wer dieser König ist, den sie da bitten und welcher Art seine Herrschaft sein wird. Der König, wir wissen es, wird die Dornenkrone tragen. Er wird sein Leben zur Bezahlung für viele geben. Das Evangelium erzählt uns, dass Jesus unmittelbar vorher seinen Jüngern zum dritten Mal seinen Leidensweg angekündigt habe. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden den hohen Priestern. Die werden ihn verspotten, geißeln und töten. So steht es in Markus 10. Aber es ist so, als ob die Jünger taub wären. Sie begreifen anscheinend nichts. Das alles übersteigt nicht nur unseren Verstand, das sprengt auch die Grenzen unserer Vernunft. Ein König, der nicht herrscht, sondern dient. Denn des Menschen Sohn, sagt Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Er ist also ein Herrscher, der durch seine Ohnmacht herrscht. Der Wille, der nicht zur Macht drängt, sondern der sich kreuzigen lässt. Der große Verzicht, die Ohnmacht, und doch steht dahinter das brennende Verlangen, dich und mich zu lieben und zu retten. Wie soll ich denn diese ungeheuren Widersprüche und Gegensätze miteinander versöhnen können? Aber was für uns, für unser Denken irgendwie Torheit, also Dummheit ist, das ist Weisheit vor Gott, sagt die Bibel. Was den stolzen Jüngern ein Ärgernis ist, das ist in Wahrheit Gottes rettende Tat. Des Menschensohn gibt sein Leben zur Bezahlung für viele. Er wirft sich dem Tod in den Rachen, damit der Tod dich und mich wieder freigeben muss. Der Unschuldige und Gerechte bezahlt mit seinem Leben, damit meine und deine Schuld getilgt und der Schmutz meiner und deines Lebens abgewaschen werden. Durch das Blut Christi, sagt die Bibel. Deshalb trägt dieser König die Dornenkrone und der Herr erniedrigt sich zum Knecht. Denken wir an die Fußwaschung, wo Jesus das den Jüngern ganz deutlich machen möchte. Deshalb trägt dieser König die Dornenkrone und der Herr erniedrigt sich zum Knecht. Du aber kannst mit deinem schuldbeladenen Gewissen zu Gott, zu Christus hinfliehen, liebe Gemeinde. Unter seinem Kreuz kannst du all das abladen, was dich bedrückt, was falsch war in deinem Leben und was Versagen war und Schuld. Dort ist bereits all das gerichtet. Jesus hat mir und dir Recht geschafft, Judika. Die Tiefe der Gottheit Christi und der Abgrund seiner Liebe wird das alles für immer verschlingen und zudecken, so sagt die Bibel. Wir aber können fröhlich sein und dankbar, dass wir diesem machtlosen König angehören dürfen, dem paradoxerweise trotzdem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Liebe Gemeinde, die beiden Brüder Jakobus und Johannes müssen hier also lernen, dass Christi Reich nicht von dieser Welt ist, dass in diesem geistlichen Reich eben nicht mehr die Maßstäbe unserer Welt gelten. Damit hat Christus freilich die Reiche dieser Welt nicht außer Kraft gesetzt. Ihr wisst, sagt er den beiden irrenden Jüngern, ihr wisst, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen unter ihnen Gewalt haben. Staatliche Macht soll ja Damm sein gegen die heranbrandende Flut menschlicher Willkür und Selbstsucht, soll ja ein Schutzwerk sein, hinter dessen Wellen irdisches Recht und bürgerliche Freiheit ihre Zuflucht finden, damit keiner des anderen Wolf werden kann. Deshalb gibt es ja Polizeigewalt und Rechtsprechung, Gerichte und Gefängnisse, Militär und Regierungen. Das heißt, die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen, sie haben Gewalt, auch bei uns. Aber so soll es unter euch nicht sein, sagt der Herr Jesus, sondern welcher will groß werden unter euch, der soll ein Diener sein. Und welcher unter euch will der Vornehmste werden, der soll aller Knecht sein. Der Platz des Jüngers ist nicht der, der auftrumpft und nicht der des wieder einmal Recht gehabt Habens. Der Jünger, der kann auch Unrecht hinnehmen. Er läuft nicht gleich zum Gericht. Er wird den unteren Weg gehen. Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. So lautet die Dienstanweisung Jesu für seine Jünger in Matthäus 5. Und diese Dienstanweisung schließt jeden Anspruch auf weltliches Ansehen und irdische Ehre aus. Welcher will groß werden unter euch, der soll euer Diener sein. Natürlich, liebe Gemeinde, ist das unserem alten Adam, wie Luther sagte, unserem alten sündigen Menschen zuwider. Natürlich bäumt sich unser Stolz dagegen auf und unser Ehrgefühl will meutern. Das Herrschen wollen und das Sein wollen wie Gott steckt viel zu tief in uns drin. Und die 10 anderen Jünger reagieren empört über die beiden Brüder und über ihren Herrschaftsanspruch. Da das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Doch auch ihr Unwille verrät, dass sie immer noch allzu selbstsüchtig und allzu herrschsüchtig denken. Adam, der alte, sündige Adam, der steckt in allen seinen Kindern, leider. Aber eben diese Haltung, dieses Anspruchsdenken und diese heimlich schleichende Krankheit der Selbstsucht will Jesus bei uns allen überwinden, sie gleichsam mitkreuzigen. Wer mit Christus herrschen will, muss auch mit ihm alle Niedrigkeit und alles verachtet werden teilen. Deshalb fragt Jesus die beiden Jünger: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Den bitteren Leidenskelch, meint er. Und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde, also die Taufe in den Tod hinein? Das ist der ganze Ernst der Nachfolge Christi, liebe Gemeinde. Vorbei ist's mit der großartigen Geste der Weltverbesserer. In der Gefahr, Weltverbesserer zu spielen, stehen wir ja heute auch. Täter, so hat Reinhold Schneider einmal gesagt, Täter werden nie den Himmel zwingen. Wer in der Liebe Christi lebt, erntet vielmehr den Hass der Welt. Das hat dieser Reinhold Schneider im Dritten Reich erleben müssen. Wer aus Christi Vergebung lebt, erfährt die Verachtung der Starken. Wer aus Glauben lebt, wird von den Klugen dieser Erde sein Urteil empfangen. Wir kommen über die Torheit des Kreuzes Christi nicht hinaus. Sie ist Weisheit und Kraft für uns, sagt ja die Bibel. Unter dem Kreuz kann ich dennoch fröhlich sein und getrost. Ich weiß mich geliebt, erlöst, befreit. Ich lebe in der Gewissheit, dass mein ohnmächtiger Herr mit der Dornenkrone die Welt überwunden hat. Wie soll ich dann noch die so überwundene Welt fürchten? Die beiden Brüder Jakobus und Johannes sagen zwar, ja, wir können es wohl, den Kelch trinken und die Todestaufe sozusagen empfangen, aber sie mussten noch einen weiten und beschwerlichen Weg gehen. Der Herr musste sie immer wieder in seine Schule nehmen, so wie auch wir seiner Schule nicht entlaufen sollten. Manchmal ist es hart, was uns unser Herr auferlegt, und sein Kreuz scheint schwer zu sein, aber nie verlässt er uns. Nie lässt er uns aus seiner Liebe fallen. Jakobus wird auf Befehl des Königs Herodes Agrippa später mit dem Schwert hingerichtet, so steht es in der Apostelgeschichte. Und der römische Kaiser Domitian verurteilt Johannes zum bitteren Los eines Verbannten und Gefangenen, lesen wir in der Offenbarung. Doch nie, auch nicht in den dunkelsten Stunden, wurden sie an Christus irre. Angefochten waren sie, ja, ganz gewiss. Ihr Glaube wurde angegriffen, so wie auch wir manchmal angegriffene Leute, angefochtene Leute sind. Aber die Anfechtung ist ja gerade das Zeichen dafür, dass wir zu unserem Herrn Jesus Christus gehören, dass wir noch nicht von ihm getrennt sind, und gerade diese Gewissheit hilft auch überwinden. Hinter dem Kreuz unseres Herrn leuchtet die Ostersonne des ewigen Lebens auf. Deshalb können wir mit Paul Gerhardt jetzt schon singen und sagen: Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Höll. Ich bin stets sein Gesell. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.